FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Unser heutiger Gast, Simon Maas, Sales Manager bei Agrolab.
Viel Spaß beim Zuhören.
Vom Boden, wo der Samen gepflanzt wird, zum Wasser, mit dem gewässert wird, zum Rohstoff, der dann daraus entwickelt wird und das ganze fertige Endprodukt, was aus zig unterschiedlichen Rohstoffen besteht, gibt es eigentlich immer einen Analysen-Step nochmal dazwischen und überall sind wir mit dabei. Und am Ende kriegst du halt ein Ergebnis raus. Das Ergebnis wird dann natürlich von einem Menschen nochmal gegengeprüft und dieser Mensch würde dann einen Prüfbericht schreiben, wo er dann sagt, okay, ich prüfe das Ergebnis zu den aktuellen Grenzwerten, die vorgegeben sind und schaue dann, passt das alles soweit oder nicht. Und je nachdem fällt die Probe halt durch oder sie besteht.
Herzlich willkommen zu einer neuen FMCG-Vibes-Folge, heute mit Simon Maas von Agrolab. Hallo Simon.
Hi, ich freue mich hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen können. Thema heute ist Lebensmittelanalytik. Ist ja erstmal ein spannender Begriff, der ganz, ganz viel umfasst. Aber bevor wir näher darauf eingehen, was du bei Agrolab machst, lass uns doch einmal bei dir anfangen. Wie bist du denn selber in den Job gekommen und was ist dein persönlicher beruflicher Hintergrund?
Ziemlich wilde Geschichte. Nein, also ich bin schon seit der Schulzeit Biologie begeistert gewesen. Bin dann auch in Berlin extra auf eine Schule gegangen, wo man eine sogenannte Doppelqualifikation machen kann. Das heißt, du machst dein Abitur, hängst ein Jahr ran und hast eine komplette Berufsausbildung. War für mich einfach damals so, das wollte ich unbedingt machen. Und bin dann in Berlin in ein Krankenhauslabor gegangen und bin dort in die Forschung gerutscht. Das bedeutet Forschung, was haben wir eigentlich gemacht? Alles mögliche, was um den Patienten irgendwie geht, neue Tests entwickelt. Ja, man kann das jetzt auch noch sehr gut verbinden mit Corona. Wir waren damals die Ersten mit in Berlin, die Corona-Untersuchungen gemacht haben, die Tests wirklich im Labor. Also nicht die Schnelltests, die man selber gemacht hat, sondern das, was danach kommt, die PCRs im Labor, die waren bei uns. Da waren wir mit die Ersten, die da testen. In Corona habe ich mich dann umorientiert, beziehungsweise genau am Anfang wollte ich eigentlich studieren. Ja, das wundervolle Studentenleben, so wie man sich das immer vorgestellt hat, wurde dann Corona nicht, gab es einfach nicht. Und da ich sowieso noch mal vorhatte, Berlin zu verlassen, habe ich mich dann einfach entschieden, das während der Corona-Zeit zu machen, weil ich dachte mir, wenn gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, wo sowieso alles ganz wirr ist. Bin dann zu einem ehemaligen Kooperationspartner nach Bayern gewechselt und war dann da für ein Jahr. Man muss dazu sagen, zu meinem damaligen Wohnort waren das 250 Kilometer Entfernung. Das war halt eine, ich sag mal, Übergangssituation. Bin dann in ein Ingenieurbüro gegangen, habe dort im Qualitätsmanagement gearbeitet und habe Agrolab als Kunde kennengelernt. Das heißt, ich habe vorher sogar Proben einfach zu Agrolab geschickt und war mit der Zusammenarbeit zufrieden. Und nach einigen Gesprächen mit meinem Chef hatte er mich damals empfohlen an Agrolab und hat gesagt, bewirb dich mal da. Und so bin ich seltsamerweise zu Agrolab gekommen, selber als Kunde. Und daher habe ich Agrolab kennengelernt und dachte mir dann, okay, da will ich durchstarten. Und nur, dass man weiß, was ich jetzt eigentlich überhaupt mache. Ich betreue jetzt den Raum Bayern, bin auch wohnhaft in Bayern mittlerweile schon seit einiger Zeit und bin verantwortlich für Lebens- und Futtermittelanalytik.
Ja, spannend. Also auch schön, dass du die Begeisterung jetzt schon über einige Jahre hast. Das erlebt man ja bei vielen Leuten in der Foodbranche, dass da wirklich von Grund auf, von Beginn an eigentlich eine Begeisterung für diese Themen ist. Und Analytik ist vielleicht für den Endkonsumenten, der, sage ich mal, im Supermarkt einkaufen geht, eher so ein Thema, wo er dann mit den negativen Folgen teilweise in Kontakt kommt, dass er dann von einem Rückruf erfährt. Aber ich sag mal, das ist ein riesiges, wichtiges Thema, was auch beim Handel eine unfassbare Relevanz hat, weil es natürlich auch darum geht, dass man ein großes Vertrauen hat, wenn man im Laden einkauft. Beim E-Commerce ist es genauso, kommen wir später nochmal drauf. Lass uns doch nochmal näher auf Agrolab kurz eingehen. Also stell doch vielleicht mal kurz Agrolab vor als Unternehmen. Wie groß seid ihr? Wo sitzt ihr überall?
Klar, kann ich gerne machen. Also wir sitzen überall in ganz Europa. Das heißt, wir sind in mehreren Ländern verteilt. Man muss dazu sagen, Agrolab macht mehr als nur einen einzigen Bereich, jetzt Lebens- und Futtermittelanalytik. Das heißt, überall in Europa vertreten. Ich glaube, wir sind jetzt bei knapp 30 Standorten. Also Standorte heißt Laborstandorte, wo wir wirklich Analysen durchführen mit knapp 3000 Angestellten. Genau.
Spannend. Wir können ja schon mal direkt einsteigen in den Bereich Analytik. Du meinst ja schon, du machst das Thema Futtermittel, Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel gibt's ja auch nochmal. Also eigentlich wirklich komplett FMCG von vom Feld bis zu Gabe, sagen wir mal Farm to Fork. Nimm uns doch mal mit bei so einer Analyse, ja, worin unterscheidet sich beispielsweise die Analyse von einem Futtermittel im Vergleich zum Nahrungsmittel, zum Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht auch von den gesetzlichen Regulierungen?
Okay, da kann ich dir ganz viel zu erzählen. Genau, also erstmal bei dem Nahrungsmittel, was wir selber konsumieren, sind die Regularien gar nicht so extrem, wie man sich das vorstellt. Der erste Leitsatz, den man sich so ein bisschen ja anschauen kann, ist eigentlich, dass der Inverkehrbringer sicherstellen muss, dass das Lebensmittel nicht schädlich für uns als Endverbraucher ist. Hört sich natürlich super einfach an, kann aber ganz, ganz viel dahinter stecken. Und wie du auch schon vorher gesagt hast, ich stelle mir so, um zu verstehen, was sind eigentlich Lebensmittel, stellt man sich einfach den Supermarkt vor und man weiß, was es alles im Supermarkt gibt. Und ja, ich weiß, es gibt auch irgendwie so andere Artikel natürlich zu kaufen, aber der Großteil, 80% davon sind eigentlich nur Lebensmittel. Und jeder kennt es, wenn er reinkommt, so, okay, es gibt die Obst- und Gemüseabteilung, es gibt die Tiefkühlabteilung, es gibt Kühlware, es gibt Wurst, Käse, keine, es gibt alles, was man sich gefühlt vorstellen kann. Und jedes Produkt davon ist so unterschiedlich. Und jedes Produkt hat auch oftmals nochmal eigene Regularien. Da kann man zum Beispiel auch darauf eingehen, es geht dann zum Beispiel auch um Zertifikate, okay, sowas wie Bio hat zum Beispiel eine ganz genaue Vorgabe, was muss denn getestet werden, dass ich überhaupt sagen darf, meine Rohstoffe bzw. mein Endprodukt sind Bio. Und die Testungen, die wir für den Lebensmittel-Endverbraucher machen, sind auch nicht nur das fertige Endprodukt, was sich vielleicht viele nur vorstellen, sondern wir fangen schon viel, viel früher an. Wie du schon gesagt hast, wir haben teilweise den Rohstoff, der gepflanzt wird. Wir können sogar den Boden untersuchen, wo etwas gepflanzt wird. Das ist zum Beispiel im Weinanbau immer sehr, sehr interessant, was vielleicht für andere nicht so wichtig ist. Und noch ganz, ganz wichtig, und das hört sich auch immer so lapidar an, ist das Wasser. Das Wasser, mit dem gegossen wird, wird ebenfalls analysiert. Also es ist wirklich ja vom Boden, wo der Samen gepflanzt wird, zum Wasser, mit dem gewässert wird, zum Rohstoff, der dann daraus entwickelt wird und das ganze fertige Endprodukt, was aus zig unterschiedlichen Rohstoffen besteht, gibt es eigentlich immer einen Analysen-Step nochmal dazwischen und überall sind wir mit dabei.
Spannend, ja, du hast schon das Thema Wasser angesprochen, ist ja auch so ein Streitthema bei einigen. Es gibt Leute, die schwören auf Flaschenwasser und sagen, ich trinke nur das, dann argumentieren andere Leute, Leitungswasser ist das sicherste Lebensmittel in Deutschland. Wenn wir uns jetzt mal den Prozess von so einer klassischen Analyse anschauen, das beginnt ja dann bei der Probennahme bis hin zu Bericht. Wahrscheinlich beginnt es auch schon davor, dass man definiert erstmal, was genau getestet wird. Lass uns da doch mal anfangen. Du kannst ja mal ein Beispiel nehmen, weil da gibt es ja sicherlich Unterschiede, ob man jetzt einen frischen Lachs oder ein Bier in der Flasche testet. Such dir gerne mal ein Beispiel aus und beschreib da mal so den grundlegenden Prozess.
Genau, und du gibst mir nämlich gleich das Beispiel. Was ist deine Lieblingspizza?
Boah, ich esse die Gustavo Gusto Pizza sehr gerne. Die ist ja auch nochmal handgemacht, ist vielleicht auch nochmal so eine, also wird zumindest beworben mit handgemacht, ist vielleicht so noch, dann nochmal ein extra Anspruch im Qualitätsmanagement, ja.
Aber also welche Pizzasorte, was ist da so drauf?
Ich esse ganz gerne die mit Spinat und Gorgonzola-Käse ist das, glaube ich.
Tja, also, ne, jetzt nur um so das runterzubrechen, wenn du jetzt sagst, du hast es gerade perfekt schon angeschnitten, was willst du untersuchen? Willst du jetzt die ganze Pizza untersuchen? Willst du nur einen einzelnen Rohstoff untersuchen? Sagst du, okay, ich nehme nur den Käse, ich nehme nur den Spinat, ich nehme vielleicht nur die Soße. Das muss vorher schon mal festgelegt werden. Und das Thema, was du auch nochmal aufgemacht hast, ist das handgemacht. Jetzt geht's nochmal los. Da als Beispiel bei diesen Pizzen würdest du nicht nur eine analysieren, sondern gleich mehrere. Und es hat folgenden Hintergrund, wenn etwas im Labor, wenn wir sagen, wir mal nehmen die ganze Pizza jetzt als Beispiel, wir wollen uns das anschauen, muss das homogenisiert werden. Jetzt ist ja etwas, was handgemacht ist, es ist ja jedes Mal ein bisschen Individualität in jeder einzelnen Pizza drin. Das heißt, jede Pizza ist nicht direkt miteinander vergleichbar, deswegen müssen wir mehrere nehmen, würden die jetzt, ich sag mal, einen großen Topf schmeißen, würden alles miteinander vermischen, dass wir sicherstellen können, dass aus 5 verschiedenen Pizzen als Beispiel von jedem Rohstoff genug drin ist, dass wir, wenn wir jetzt in die Analyse gehen, wir aber von allem was dabei haben, weil dir ist bestimmt klar, naja, in einem Käse, wenn wir jetzt über Laktose reden, ist wahrscheinlich Laktose drin. Wir wissen, es gibt mittlerweile auch ganz viel laktosefreien Käse, aber jetzt als Beispiel, okay, Laktose wird wahrscheinlich im Käse zu finden sein. Nicht unbedingt vielleicht im Teig oder im Spinat. Das heißt, wenn wir aber nach Laktose suchen wollen, weil am Ende laktosefrei draufstehen soll, müssten wir uns trotzdem die ganze Pizza anschauen, weil wenn wir nur auf den Käse schauen, ist klar, da ist was drin. Wenn wir uns nur den Spinat anschauen, sagen wir, ja, ist keine Laktose drin, was aber eher nicht richtig ist, wenn du die ganze Pizza konsumierst. Deswegen, das ist immer so ein ja großer Punkt, den man sich einmal anschauen muss. Wie du es gesagt hast, Probennahme, man könnte jetzt sagen, Gustavo schickt das aus der Produktion oder was im Lebensmittelhandel manchmal gemacht wird, es kommt jemand in den Laden und kauft einfach gewisse Chargen ein. Würde dann sich 5 Stück mitnehmen, würde die dann einschicken. Dann würde es bei uns ganz normal, ne, wir gucken uns die Probe an, wenn sie bei uns reingeht, da wird sie einmal geschaut, okay, passt alles mit der Probe. wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, die ist schon von Schimmel befallen. Da sieht schon, ist irgendwas drauf gewachsen, brauchen wir keine Mikrobiologie mehr testen, weil wenn ich schon sehe, dass da was drauf ist, ist natürlich klar, dass das positiv wird. Das heißt, es gibt immer noch jemand, der sich das anschaut, dann geht es in die Probenvorbereitung, da würde dieser Mischprozess kommen, wo wir alle Pilze miteinander vermischen. Dann würde nochmal der nächste Step der Probenvorbereitung kommen, dann geht es ins Messgerät. Ich erspare euch jetzt mal diesen ganzen analytischen Teil dazwischen, der ist sehr kompliziert. Und am Ende kriegst du halt ein Ergebnis raus. Das Ergebnis wird dann natürlich von einem Menschen nochmal gegengeprüft und dieser Mensch würde dann einen Prüfbericht schreiben, wo er dann sagt, okay, ich prüfe das Ergebnis zu den aktuellen Grenzwerten, die vorgegeben sind und schaue dann, passt das alles soweit oder nicht. Und je nachdem fällt die Probe halt durch oder sie besteht. Genau.
Du hast jetzt schon auch gesagt, dass man checkt, dass die Zutaten auch entsprechend drin sind nach der Angabe. Bei der Pizza steht ja dann zum Beispiel, enthält Weizenmehl, irgendwie 13% Tomatensauce, 12% schnittfester Mozzarella, stehen, glaube ich, auf den meisten Pizzen drauf. Das heißt, die Analyse hat ja eigentlich zwei Teile. Einmal, so nennt sich das, glaube ich, Deklarationsprüfung, dass ihr einmal prüft, sind die Angaben auf dem Etikett, auf der Verpackung richtig gesetzeskonform. Teilweise, wenn da auch Logos wahrscheinlich drauf sind, Biologe etc. Und das Zweite, was du eben schon beschrieben hast, ist ja dann die Verkehrsfähigkeitsbescheinigung, also das Produkt an sich.
Genau.
Wie ist es denn? Ich frage mich da manchmal, wenn ich zum Beispiel Zwiebeln kaufe in der Packung, dann sind natürlich, wenn du 500 Gramm Zwiebeln kaufst, sind nie genau 500 Gramm, sind meistens 530, meistens 550. Wie ist das eigentlich gesetzlich, wenn man zu viel oder zu wenig in eine Packung packt und dann zum Beispiel ein Wettbewerber geht dann zu einer Behörde und merkt das an?
Also es gibt immer Toleranzen. Das heißt, ne, ich komme jetzt auf das Produkt an, aber im Schnitt kannst du sagen, okay, vielleicht sind es 10-20% drüber oder darunter, ist alles okay. Das ist dann noch nicht problematisch, kommt aber jetzt natürlich darauf an, was für ein Produkt du hast. Es gibt auch Produkte, wo es vielleicht wirklich relevant sein kann, weil da zu viel von einem Rohstoff drin kann für dich schädlich sein. Deswegen ist das immer ein ganz, ganz, ja, perfides Thema. Wenn wir über Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel reden, da wissen wir, dass da gewisse Stoffe in sehr, sehr hohen Mengen drin sind, weil sie ja unsere Nahrung ergänzen sollen. Und da muss man echt darauf aufpassen, dass man nicht zu viel drin hat, denn dann müsste es theoretisch aus dem Verkehr genommen werden. Und wie du schon gerade gesagt hast, natürlich kann jemand anderes etwas einschicken, kann zur Behörde gehen. Was die Behörde dann immer macht, ist nachzufragen, okay, wir gucken uns jetzt die Charge nochmal an. Das heißt eigentlich auch, sollte jeder Lebensmittelhersteller Rückstellproben haben, dass sie sagt, hey, wenn eine Beschwerde kommt, prüfe ich das selber nochmal gegen. Und dann geht man in Diskurs, okay, wie kann es jetzt sein, dass in einem Produkt vielleicht mehr drin war oder weniger drin war. Das muss man sich im Einzelnen nochmal anschauen. Das ist dann die Pflicht des Lebensmittelherstellers, aber grundsätzlich, deswegen gibt es ja diese Tests, dass auch jeder sagt, okay, ich prüfe meine Chargen regelmäßig und genau in diesen Toleranzen immer zu bleiben.
Genau, du hast eben mal das Thema Nahrungsergänzungsmittel angesprochen. Da ist ja der Labortest sogar ein Qualitätsmerkmal, womit auch viele Hersteller online, sei es zum Beispiel auf Amazon, werben. Nimm uns doch da vielleicht nochmal mit. Du meinst natürlich, die Mengen der einzelnen Inhaltsstoffe müssen geprüft werden. Woran erkenne ich denn vielleicht auch als Konsument, ist das Zertifikat überhaupt noch aktuell? Also wie häufig muss überhaupt so ein Labortest gemacht werden? Wenn ich jetzt die Pizza mit der identischen Rezeptur habe und die seit 10 Jahren herstelle, wie häufig müsste ich dann diese Pizza prüfen?
Da gibt es keinen, das ist richtig, das ist falsch. Das ist halt immer so ein bisschen, das musst du selber abwägen als Produzent. Ich sage immer so, es ist halt ein ganz, ganz großer Unterschied, Nahrungsergänzungsmittel. Ne, das ist ein trockenes Produkt, wenn es jetzt als Pulver ist, du stellst es irgendwo in deinem Schrank, du weißt, das MAD sind vielleicht 12 Monate, 15, vielleicht sogar 2 Jahre. Das heißt, der Produzent wird auch jetzt sich nicht jede Woche hinstellen unbedingt und neu produzieren, weil er weiß, okay, ich mache eine große Menge, die hält 2 Jahre. Das heißt, theoretisch in diesem Zeitraum sollte sich ja nicht viel ändern, weil er hat ja dieses MAD sicherlich vorher prüfen lassen. Prüfen lassen bedeutet, okay, ich habe das Produkt am Anfang und am Ende einmal getestet und habe es miteinander verglichen, um zu schauen, bin ich immer noch in meinen Toleranzen? Wenn ja, weiß ich, okay, das MAD ist noch gewährleistet. Bin ich natürlich weit außerhalb meiner Toleranzen, muss ich mein NMAD verkürzen, weil ich sehe, das passt einfach nicht. Habe ich jetzt aber ein Produkt wie eine Pizza, die produziere ich vielleicht deutlich öfter. Das heißt, hier kann also sein, wenn du sagst, okay, du produzierst jede Woche, dass du sogar jede Woche prüfen solltest. Das ist dann halt, wie gesagt, Produkte sind so unterschiedlich. Es gibt halt Produkte, wo es vor allem die sehr eine kurze Haltbarkeitszeit haben, wo man es vielleicht öfter produziert, auch öfter kontrolliert. Und Produkte, die eine sehr, sehr lange Haltbarkeitszeit haben, sagst du, okay, wenn ich 4-mal im Jahr produziere, teste ich auch 4-mal. Und jemand, der vielleicht 20-mal im Jahr produziert, sagt dann, okay, ich habe das am Anfang immer 20-mal getestet, habe gemerkt, ich habe nie ein Problem und ist vielleicht irgendwann auf 15 runtergegangen. Aber das ist ein eigenes Qualitätsmanagement. Jeder Hersteller kennt sein Produkt selbst am besten. Und der sollte auch dann entscheiden, okay, was macht denn Sinn? Er hat natürlich trotzdem Rückstellproben. Das heißt, falls was passiert, ist er immer in der Lage, nochmal nachzuprüfen.
Thema Rückstellproben. Viele Lebensmittelhersteller arbeiten ja mit sogenannten Lohnherstellern zusammen. Das heißt, die produzieren das gar nicht selber. Und teilweise sitzen ja die Lohnhersteller auch im Ausland mit der Produktion. Wie ist es denn da haftungsmäßig? Also ihr werdet dann wahrscheinlich trotzdem vom Hersteller beauftragt mit dem fertigen Produkt. Aber ja, was passiert denn da, wenn da was auftritt?
Extrem wichtige Frage. Das schätzen auch ganz viele falsch ein. Der Lohnhersteller selber macht Selbstanalysen. Der testet seine Rohstoffe, der testet vielleicht auch sein Endprodukt. Der macht das sehr, sehr regelmäßig. Wir arbeiten auch mit einigen Lohnherstellern zusammen, deswegen weiß ich das aus erster Hand. Aber es zählt immer der Innenverkehrbringer. Das bedeutet, wenn ich jetzt selber sage, ich lasse beim Lohnhersteller produzieren, ich weiß alles gut, der macht seine Analysen, ich kriege sogar die Zertifikate von dem. Wenn ich aber das Produkt zugesendet bekomme und ich es dann verkaufe, bin ich der Endverkehrbringer. Das heißt, wenn was passiert, hafte ich immer selber. Und dann hilft es mir auch nicht, dass der Lohnhersteller ein Zertifikat hat, weil er sagt, ich habe das Zertifikat, ich kann nachweisen, bei mir war noch alles safe. Ich bin fein raus aus der Sache. Aber ich als Endverkehrbringer, der dann vielleicht nichts hat, stehe dann natürlich beim Amt und dann sagt das Amt, ja, okay, hast du den Rückstellproben von dem Produkt damals zurückgestellt? Kannst du dir das bitte analysieren lassen? Wenn ich das auch nicht gemacht habe, dann habe ich natürlich meistens direkt einen Rückruf, vielleicht auch noch eine Klage im Haus. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, als Innenverkehrbringer muss ich mir selber ja die Jacke anziehen und sagen, ich bin immer verantwortlich, ich trage die Verantwortung und ich teste vielleicht lieber nochmal selber gegen. Denn ja, man sagt das immer so schön, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Weil so weiß ich wirklich, ich bin 100% selbst abgesichert. Und wenn ich nur die Rückstellproben habe, okay, die sollte ich aber mindestens haben, dass ich da immer noch mal die Notfalllösung habe, zu sagen, ich kann es trotzdem noch einschicken.
Ja, spannend. Es gibt natürlich auch viele Startups im Lebensmittelbereich, die sind da noch nicht so erfahren. Ihr habt da ja auch spezielle Angebote, soweit ich weiß. Was sind denn so Hauptfehler oder positiv immer formuliert? Worauf muss man unbedingt achten als Hersteller, dass man einfach da sicher ist?
Du solltest dir als allererstes Gedanken machen, was habe ich für ein Produkt? Ich sage auch immer, was man wirklich machen kann, was super einfach ist. Guck dir die Konkurrenz an. Hört sich blöd an, aber schau dir an, was machen alle anderen. Die werden sich, also vor allem, wenn du jetzt eine kleinere Firma bist oder ein Startup, du hast nicht das Know-how vielleicht. Du hast nicht das Qualitätsmanagement, wo einer da sitzt und das den ganzen Tag nur macht. Du kannst dir vielleicht auch keinen leisten, der das für dich macht. Dann schau an, was macht die Konkurrenz? Was analysiert sie? Damit hast du schon mal einen ganz, ganz guten, ja, Hergehensweise, wo du weißt, okay, vielleicht sollte ich darauf mich irgendwie spezialisieren. Du kannst natürlich auch mit dem Lebensmittel ansprechen. Dafür ist es da, dass du sagst, hey, okay, ich habe das und das Produkt, das möchte ich machen. Du brauchst das ja sowieso einmal mit dem Amt die Rücksprache zu sagen, ist denn hier irgendwas besonders wichtig? Man kann sich natürlich auch Verordnungen durchlesen. Das macht aber weniger Spaß. Manchen gefällt es natürlich auch. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Step. Oder was du halt natürlich machen kannst, du kannst auf Labore zugehen und da einmal eine Anfrage schicken und dann kannst du in den Dialog gehen, einfach mal sich auszutauschen und zu sagen, okay, was ist denn überhaupt wichtig, was würde das Labor dir vorschlagen? Ganz, ganz wichtig, Labore dürfen dir nicht vorschreiben, was du zu tun hast, sondern sie können dir nur einen Vorschlag geben. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich möchte die und die Zertifizierung haben, kann es auch gut sein, dass das Labor sagt, hey, na, das ist klar festgesetzt, was du dann machen musst. Das können wir dir natürlich vermitteln. Das ist gar kein Problem.
Ja. Das wird natürlich dann auch nochmal spannend, wenn man jetzt ein neues Produkt hat, was teilweise noch gar nicht zugelassen ist oder erst vor kurzem zugelassen wurde. Zum Beispiel die Kaffeeküche ist, glaube ich, und fällt unter die Novel Food Verordnung. Und dann gibt es einige Getränke damit. Wie geht ihr mit sowas und verfolgt ihr das auch aktiv oder wie häufig kommen solche Anfragen vor?
Also ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel ansprechen, also das hört sich jetzt ganz verwunderlich an, aber es kommt immer wieder alle paar Jahre vor, dass irgendwo aus irgendeinem Bereich der Welt eine Wurzel gefunden wird. Das ist die Wunderwurzel, die kann alles. Jetzt ist es für uns so, das gab es noch niemals in Deutschland. Jetzt kommt es nach Deutschland, jetzt wird das irgendwie hergestellt, soll das analysiert werden, muss da bewertet werden. Das große Problem, was wir haben, wer soll das bewerten können, wenn es keiner kennt? So, auch für uns, das ist deswegen manchmal echt so, also klar verfolgen wir das, weil für uns ist es genauso, ich sag mal, das Thema Expertenwissen. Wenn es noch keine Experten gibt, wir wollen sie auf jeden Fall werden, aber dafür brauchen wir auch neue Produkte natürlich, dass wir sie uns anschauen können, dass wir lernen, damit zu arbeiten. Das heißt, es ist auch für uns ein ganz neues Pflaster. Und das gibt's alle paar Jahre wieder. Und da ist aber auch manchmal das Thema, wir alle, die meisten Labore sind staatlich akkreditiert. Das heißt, auch wir werden von irgendwo, wir haben Vorgaben, unter denen wir arbeiten müssen. Und wenn es noch keine akkreditierten Methoden dafür gibt, um etwas zu analysieren. Das heißt, es gibt quasi noch nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, wir haben die Methode, um das zu analysieren. Dann muss das erstmal entwickelt werden. Und wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt und dann erst die Nachfrage entsteht, bis wir eine Methodenentwicklung gemacht haben, vergehen auch gut mindestens 6 Monate. Und in diesem Zeitraum gibt es vielleicht auch niemanden, der überhaupt irgendwas Neues analysieren kann.
Ja, spannend. Wenn wir vielleicht nochmal auf die Gesetzeslage drauf eingehen, du sitzt ja jetzt in Deutschland, ihr seid aber ja international tätig, so ganz grob, wie unterscheiden sich denn die Regulierungen in den Ländern und kannst du sagen, dass Deutschland auch im Vergleich zu anderen Ländern vielleicht mehr Regularien hat oder weniger Regularien als das europaweit? Ja.
Das kann ich sofort sagen, ja. Deutschland ist schon etwas härter auf jeden Fall. Europaweit, es gibt von der EU, ich sag mal so, einen Grundsatzkatalog, was muss gemacht werden. Da gibt die EU, hat gewisse Vorlagen, daran muss sich gehalten werden. Dann ist es aber so, dass die einzelnen Länder nochmal, wenn sie wollen, diese Vorlagen verschärfen können. Das heißt, die EU hat gesagt, hey, ne, das ist das Mindestmaß. Jetzt kam Deutschland und hat gesagt, das Mindestmaß ist uns nicht genug, wir machen hier Maßarbeit. Also verschärfen wir die Regeln alle nochmal ein bisschen. Jetzt ist es zum Beispiel so, es gibt gewisse Länder, Frankreich ist zum Beispiel sehr bekannt für Käse. Frankreich hat extra eine Verordnung für Käse. Dann haben wir sowas wie Italien. Italien kennt jeder, Pasta, okay. Dann haben die vielleicht eine extra Verordnung für Pasta, dass sie sagen, hey, bei uns im Land wird Pasta strenger reguliert. Also jedes Land kann natürlich nochmal so, ich sag mal, seine eigene Suppe kochen, wenn sie wollen. Grundsätzlich kann man sich vorstellen, in der Dachregion, dass Deutschland, Österreich und Schweiz gegenseitig die Regularien meistens anerkennen, dass das kein großes Problem ist. Und die anderen Länder darüber hinaus sind teilweise lockerer, haben aber vielleicht für spezielle Produkte nochmal andere Regeln.
Du hast jetzt das Thema Käse angesprochen. Es gibt ja auch bei hochwertigeren Produkten, sei es auch Olivenöl, Parmesan, diese Herkunftsverordnung oder Logos, wo dann der Hersteller auch bestätigt, der Champagner muss aus der bestimmten Region in Frankreich herkommen. Wie kann man denn sowas prüfen, ob die Traube wirklich da auch angebaut wurde?
Das hört sich jetzt ganz, ganz verrückt an. Das macht man mit einer radiologischen Untersuchung. Ich überlege gerade, jeder erkennt das schon mal oder hat irgendwie gesehen, wie so ein Sonarbild aussieht, wo dann irgendwelche Flächen sind oder so. Und genauso ist es mit Produkten. Das heißt, Produkte, je nachdem, wo sie, ja, was heißt hergestellt oder angebaut wurden, haben ein ganz, ganz individuelles Profil. Dieses Profil trifft nur auf eine ganz, ganz bestimmte Region auf der Welt zu. Und wenn du dir jetzt eine Datenbank anguckst von diesen Profilen, dann machst du eine Untersuchung und dann kannst du abgleichen, passt das Profil zu Champagner? Wenn es passt, alles gut. Passt es nicht, dann schwierig. Weil du Öl angesprochen hast, da ist es ganz besonders oft, dass Öl gepanscht wird, sagt man so schön, dass die Hochwertigen eigentlich verdünnt werden. Und dafür gibt es genau diese Tests, um dann zu sagen, okay, kann ich jetzt dieses Profil abgleichen? Passt es an oder passt das nicht? Ist wirklich eine ganz, ganz spezielle Analytik, aber deswegen, ich hoffe, das ist von der Erklärung her so, dass es jeder versteht.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal in den Bereich Analytik reintauchen, ihr habt da ja wahrscheinlich so Standardgeräte, sei es ein Mikroskop, eine Zentrifuge. Jetzt in dem Technischen gibt's ja eine riesige Innovation mit KI, mit Digitalisierung. Wie ist das in der Analytik? Sagst du da, seit 30 Jahren sind die Geräte mehr oder weniger dieselben oder gibt's da auch innovative Software mit KI?
Also innovative Software, jein. Erst ist immer so, dass die Analytik wird immer besser. Das heißt, wenn wir früher sagen, okay, man sagt immer so schön, eine Grenze, bis wo wir noch irgendeinen Stoff nachweisen können und wir werden immer genauer mit der Untersuchung. Das heißt, wir können immer weiter runtergehen, wir können immer kleinere Mengen finden. Und das ist halt so, was dem Endverbraucher eigentlich hilft. Denn du musst dir das vorstellen, früher war das so, okay, ich konnte nur einen einzigen Stoff testen. Das heißt, ich hatte ein Gerät, ich hatte einen Lauf für einen einzigen Stoff. Mittlerweile sind die Geräte teilweise so ausgeklügelt, dass ich bis zu 10 Stoffe vielleicht in einen einzigen Lauf packen kann, was natürlich, ich sag mal, vom Probenmaterial, was ich benötige, deutlich weniger ist, weil ich nur einen Lauf habe, anstatt 10 einzelne. Die Geschwindigkeit, ne, 10 Läufe gegen einen ist natürlich klar, wenn du die 10 nicht parallel machen kannst, sondern nacheinander machen musst, ist natürlich die Zeitersparnis immens. Und dazu ist es auch die Kostenersparnis, dass man genauso sagt, okay, 10 Läufe oder einen Lauf, ist natürlich klar, dass ein Lauf deutlich günstiger ist als 10 einzelne Läufe. Dass wir da in den letzten, oder ja, also es geht wirklich, es wird immer besser. Und von der KI-Stützung kommt auf die Systeme darauf an, also ich kann es euch aus der klinischen Chemie, ist es echt teilweise so, dass die ganze, ja, toxikologische Screenings machen können und die KI, die eigentlich vorschlägt, okay, was für Stoffe können es denn jetzt sein? Aber das ist jetzt nichts. Also die Leute, die es alleine sich immer noch mal anschauen, da sitzen Experten, die das wirklich jahrelang gelernt haben, weil ne, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und hier ist es halt auch, wenn du jetzt fälschlicherweise den falschen Stoff ausgibst und dann sagst, ja, mein Gerät hat das gesagt, ist natürlich klar, da fühlen sich viele vielleicht auf die Füße getreten.
Ja, das heißt, wenn ihr jetzt den Analyseprozess anpasst, weil ihr sagt, wir haben ein neues Gerät, wie sehr im Voraus testet ihr das dann? Oder wie stellt ihr sicher, dass die Qualität immer erhalten bleibt? Oder wie macht ihr das selber auf, wenn ihr jetzt sagt, wir haben jetzt einen sehr wichtigen Kunden, ich sage jetzt mal irgendwie eines der Top 10 FMCG-Unternehmen beispielsweise, das eine riesige Menge an von dem Lebensmittel produziert, ist natürlich auch eine große Verantwortung. Habt ihr das auch so, dass ihr nochmal so einen Double-Check macht, dass die Arbeit von den Mitarbeitern nochmal geprüft wird, oder ist das dann wirklich ein Mitarbeiter, der dann sich um eine Analyse immer kümmert?
Nein, also ne, Vier-Augen-Prinzip ist ganz, ganz wichtig, und vor allem, wenn etwas unerklärlich ist. Also wenn wir irgendwie das Gefühl haben, okay, wir haben uns das Produkt vorher angeguckt und wir gucken uns am Ende die Ergebnisse natürlich an und irgendwie scheint das nicht plausibel, machen wir immer nochmal einen zweiten Lauf. Es gibt gewisse Methoden, da machen wir immer zwei Läufe. Aber es ist halt auch immer so, dass man die Plausibilitätsprüfung dann nochmal macht untereinander. Und wenn man sich nicht sicher ist, ist es auch wichtig, dass man nochmal nachfragt, der Laborleiter vielleicht nochmal rüberschaut. Und wir im Zweifelsfall immer sagen, okay, wir wiederholen die Analytik nochmal komplett, dass wir uns auch wirklich sicher sein können, dass wir hier ja keinen Ausfall von irgendwas haben. Es kann auch sein, dass es einen Gerätefehler gibt und deswegen haben wir einen Ausschlag bekommen bei irgendwas. Und deswegen sagen wir, okay, lieber nochmal nachprüfen. Und dann am Ende dem Kunden auch sagen zu können, hey, hier sind wir uns hundertprozentig sicher. Und wenn es dann mal vielleicht ein paar Tage länger dauert, weil ich dem Kunden sage, hey, im ersten Lauf habe ich das und das gefunden und wir wissen, da hätten wir dein Lebensmittel melden müssen oder sperren müssen, oder halt ihm sagen müssen, hey, das ist, passt halt nicht. Deswegen ist es vielleicht hier nochmal ganz wichtig zu sagen, okay, wir prüfen das lieber nochmal nach.
Ja. Was mir gerade noch kam, weil wir ja auch über das Thema Lohnhersteller gesprochen haben. In der Regel macht man ja, glaube ich, so eine kleine Testproduktion und dann die normale Produktion. Macht ihr da bei einem Produkt teilweise mehrere Analysen oder testet ihr in der Regel nach der Produktion, wenn die, weil dann ist natürlich für den Hersteller das Risiko, ihr habt jetzt, sagen wir mal, 10 Millionen Flaschen abgefüllt und dann ist da ein Fehler drin. Also wie häufig testet er das Produkt?
Also es kommt drauf an, was es für ein Produkt ist. Grundsätzlich das Erste, was man oftmals überprüft, ist das Etikett. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, ne? Alles, was da drauf steht, passt das nicht. Das können wir als allererstes uns zum Beispiel anschauen. Und für uns ist immer ganz, ganz wichtig, die Rezeptur sollte fertig sein. Wenn jemand sich unsicher ist und sagt, okay, ich möchte es lieber wirklich vorher nochmal überprüfen, ist das ein gutes Recht. Wenn er jetzt aber sagt, okay, der Lohnhersteller hat ja auch meistens Erfahrung, sagt ihm, hey, das ist gar kein Problem, wenn du das so und so mischt, die Rezeptur passt, das sollte kein Problem darstellen. Er dann sagt, hier sind ja in den ersten 100 Flaschen. Dann sagt er, okay, davon schicke ich eine ein, weil es sollte sich ja zur Endproduktion nichts mehr ändern. Das heißt, wir würden eher vielleicht aus diesen, ja, die Erstproduktion, die jetzt eine Testproduktion ist, aber wo sich die Rezeptur nicht mehr ändert, das ist für uns kein Unterschied. Wichtig ist aber, dass die Rezeptur schon klar steht, weil wenn er die nochmal ändert, muss er theoretisch neu testen.
Ja, was in den letzten Jahren stark kam, ist das Thema Convenience. Das heißt, man hat wahrscheinlich auch vermehrt frische Produkte. Wie ist es da mit dem Test und wie läuft das zum Beispiel, wenn man jetzt einen Sandwich-Hersteller hat, der verkauft zum Beispiel ein Thunfisch-Sandwich und hat dann natürlich das Brot, den Thunfisch, den Salat, vielleicht noch eine Soße. Testet er dann zum Beispiel auch nochmal die Thunfisch-Charge, die er im großen Stil einkauft, oder ist das dann ein finaler Test für das Sandwich?
Das ist wieder Ermessenssache. Natürlich können wir auch theoretisch nur den Thunfisch aus dem Sandwich rausnehmen und nur den Thunfisch analysieren. Wenn er aber sagt, okay, ich möchte das ganze Sandwich prüfen, oder ne, also den Thunfisch rausnehmen, er kann auch einfach den Rohstoff einschicken, bevor er ihn verarbeitet und sagt, hey, ich möchte meinen Gesamtrohstoff testen, mit dem ich arbeite, und einfach sicherzustellen, dass der in Ordnung ist, bevor ich überhaupt weiter in die Produktion gehe. Also es ist dann aber so ein bisschen, das muss jeder selbst abschätzen. Vielleicht ist es dann sinnvoller zu sagen, hey, ich habe es vor der Produktion getestet, wenn er nicht in Ordnung ist, kann ich schon mal was verhindern, weil wenn ich danach weiter produziere, habe ich ja selber Kosten verursacht, habe es dann am Ende getestet und dann kommt erst raus, okay, der Thunfisch ist nicht in Ordnung, aber da habe ich ja noch meine ganze Produktion gestartet, die ich, also was heißt Zeit- und Geldverschwendung, aber wo ich dann vielleicht sagen muss, okay, ich muss die ganze Charge verwerfen, und hätte ich vorher schon getestet, wusste ich, okay, ich brauche gar nicht erst in die Produktion gehen.
Ja. Also man merkt, es gibt da den Standard, aber dann gibt es halt doch nochmal wahrscheinlich viel Spielraum. Wie wie kannst du sagen, wie offen sind da die Hersteller? Also sind die eher, dass die sagen, wir gehen jetzt auf Nummer sicher, oder sagen die meisten, wir wollen nur das Nötigste? Also wie sicher sind aus deiner Sicht die Lebensmittel im Supermarkt?
Hoffentlich sind alle sicher. Das ist halt, wie gesagt, eine Herstellerentscheidung. Also wir als Labor können hier auch keine Vorgaben machen. Es gibt Hersteller, die wirklich sagen, ab einer gewissen Größe meistens, sie testen lieber mehr, weil der Image-Schaden größer ist als die Analysenkosten. Natürlich ist aber für jemanden, der vielleicht eine ganz kleine Produktion hat oder ein sehr, sehr teures Produkt, wo er nur sehr, sehr wenig immer herstellt, für den ist die Hürde vielleicht größer zu sagen, okay, ich muss immer einen Teil davon wegschicken. Ich verliere ja nicht nur mein Produkt selber, was ich verkaufen könnte, sondern ich habe ja sogar noch Kosten damit. Der sagt dann, ich teste vielleicht nur jede zweite Charge. Aber das ist echt so, also ich kann das dir nicht genau sagen. Es gibt einige, die halt wirklich sagen, okay, ich teste gefühlt alles, was geht. Und spätestens, wenn was passiert, sagt das Amt sowieso, okay, jetzt testest du in den und den Abständen, dann gibt das Amt vielleicht sogar vor und sagt, hey, jede Produktion wird genau auf das, das und das kontrolliert. Weil du hattest halt mal ein Problem. Also es ist halt, ja, wenn er jetzt sagt, ich habe seit 6 Jahren nie was gefunden und ich habe ein sehr, sehr einfaches, sehr, sehr, ja, beständiges Produkt, wo eigentlich nie irgendwas auftreten könnte, ist es was anderes, als wenn du ein Produkt hast, wo du sagst, okay, hier haben wir sehr, sehr oft in den Nachrichten irgendwelche Probleme. Natürlich teste ich das dann vielleicht öfter.
Ja. Also man kriegt das ja auch so als Kunde mit, die Anzahl der Zettel, die jetzt im Supermarkt hängen, wo steht Produktgeruch, das ist zum Glück überschaubar und relativ sicher. Manchmal sind es auch so Details, dass da man zum Beispiel sagt, irgendwelche Plastikstücke oder Metallstücke aus der Produktion sind irgendwie ins Lebensmittel gekommen, dann ist das an sich ja sicher, lag irgendwie an der Produktion. Aber ist ja dann doch schon relativ komplex heutzutage, so eine Produktion. Das kann ja an ganz vielen Stellen da was passieren. Aber eigentlich gut zu wissen, dass, glaube ich, in Deutschland die Lebensmittel relativ sicher sind. Wenn wir jetzt nochmal einen Ausblick wagen, du hattest ja schon gesagt, Agrolab ist relativ groß. Was sind denn so die Trends einmal generell in der Branche? Kannst du irgendwie sagen, da gibt's gerade so große Trends, Bewegungen, wo sich die Branche vielleicht anpasst? Du meinst schon, es wird immer detaillierter mit dem Testprozess. Und was ist vielleicht auch die Vision von Agrolab und von dir? Also kannst du dir vorstellen, auch mal im Ausland zu arbeiten? Wie ist so die Dynamik?
Da kann ich jetzt ganz viel zu sagen. Nein, als Trend, also jeder kriegt das gerade sicherlich mit, ich nenne mal Fleischersatzprodukte, vegane Bereiche oder halt das Thema Nahrungsergänzungsmittel, was schon seit einigen Jahren echt super im Trend ist. Es gibt immer wieder neue Sachen, die entwickelt werden. Da ist für uns so ein bisschen einmal am Ball bleiben, was das Expertenwissen angeht, dass wir sagen, wir versuchen natürlich so viel wie möglich auch selber zu testen, uns anzuschauen, um zu lernen, dass auch wir sagen, okay, wir können Produkte einfach gut bewerten, weil wir einfach genau wissen, was ist denn auf dem Markt. Also das sind, glaube ich, so die Trendprodukte, die jeder irgendwie auch so wirklich mitbekommt, wo es halt vielleicht Unterschiede gibt. Da ist dann zum Beispiel aber auch die Herausforderung, wenn es noch keine gesetzlichen Vorgaben gibt, was machen wir dann? So, wir sind gesetzlich reguliert. Oder andersherum, es gibt Vorgaben mit, hey, ihr müsst jetzt das und das analysieren können. Ihr müsst das und das können, dann heißt es für uns, okay, die Folge gibt es, also müssen wir jetzt sofort anfangen, das zu entwickeln, dass wir das können, weil das ist vielleicht als nächster Grenzwert eingeführt wird bei uns. Ausblick in die Zukunft, kann man ganz viel zu sagen, also für uns ist natürlich klar, als Unternehmen, wir wollen weiter expandieren, beziehungsweise wollen wir halt da in den Ländern, wo wir schon vertreten sind, unseren Footprint weiter ausbauen. Jetzt als Beispiel in der Schweiz haben wir gerade ein Labor gekauft, in Südfrankreich bauen wir jetzt ein neues Labor. Für uns ist aber auch so ein bisschen so, also wir kriegen von mehreren Ländern aus Europa natürlich schon Proben. Wenn wir jetzt sehen, in irgendeinem Land verlagert sich vielleicht die Großteil der Produktion hin, dann werden wir das genauso tun. Das heißt, wir werden auch mit unserem Labor, werden jetzt vielleicht nicht umziehen, aber ein neues Labor natürlich im anderen Land aufbauen, dass die Expertise und natürlich auch die Gerätschaften vor Ort sind. Das heißt, so ein bisschen, ja, Ausblick in Zukunft ist natürlich schwer mit den aktuellen Marktbewegungen. Aber wir versuchen natürlich, dem Markt zu folgen oder dann halt zu sagen, okay, wir wollen da vor Ort sein, wo der Großteil natürlich passiert. Für mich selbst im Ausland zu arbeiten, ja, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig mit den Unterschieden. Also ne, der Dachraum ist, sag mal, ich bespiele den jetzt einfach mal als einen Raum. Wir alle untereinander sind relativ ähnlich, was so auch so einzelne Themen angeht. Ich meine, wir haben bei uns Spanier, wir haben Italiener, wir haben Holländer und ich kann dir jetzt schon sagen, ja, Zusammenarbeit, es ist alles sehr, sehr unterschiedlich, wie so gewisse Ansichten des Lebens oder des Arbeitens sind. Sicherlich ist es super interessant, auch mal in einem anderen Land zu arbeiten. Aber für mich ist natürlich so, da, wo ich wohne, hier die Möglichkeit zu haben, auch die Betreuung zu machen, ist für mich natürlich super schön und ich bin ja auch mit einigen Kunden eng im Austausch, wo ich sage, dann ist es natürlich auch schön, wenn man dann ab und zu mal da ist, vor Ort ist und ganz ehrlich auf den Messen, da sieht man dich ja auch öfter mal. Da sind sowieso der Großteil der Leute ist immer vor Ort. Das heißt, egal wo du eigentlich gerade bist, auf den Messen triffst du alle wieder.
Ja, genau. Wir hatten uns ja auf der Biofach in diesem Jahr persönlich gesehen. Ist auf jeden Fall auch eine klare Messeempfehlung. Vielleicht da auch nochmal, wie kann man denn am besten mit dir, mit euch in Kontakt treten und auf welchen Messen und Events wirst du dieses Jahr noch sein?
Ja, also bei mir ist es relativ einfach. Du kannst über die Agrolab Homepage gehen, wenn du Postleitzahl Agrolab, also es gibt den Kontaktfinder, wenn du da eingibst, Postleitzahl Bayern, landest du eigentlich immer bei mir direkt, kannst mich direkt kontaktieren per E-Mail oder per Telefon. Du kannst mir auch genauso einfach bei LinkedIn schreiben, das ist auch kein Problem. Messen, wo ich jetzt bin, also ich glaube, das nächste größere, was ansteht, ist Food Innovation Camp auf jeden Fall, wo ich vor Ort sein werde. Anuga ist so die größte Weltmesse, die jetzt irgendwie dieses Jahr noch kommt, wo ich auf jeden Fall noch bin. Ich bin auch noch auf einigen kleinen Messen und Veranstaltungen, die größtenteils ja für Startups da sind. Da bin ich meistens auch unterwegs. Genau.
Top. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview. Simon, hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir konnten viel über die Analytik lernen. Und ja, wer interessiert ist, kann gerne mit dir in Kontakt treten. Wir werden auch alles verlinken. Und ja, danke dir fürs Interview.
Ja, und ich danke dir für die Einladung. Ich hätte auch noch sogar einen kleinen Anstoß für alle. So zwei Fragen, die ich mitgebracht habe. Kommt drauf an, wer es an sich anhört. Die erste wäre so, was mich einfach interessiert als Endverbraucher. Wenn man einkaufen geht, macht man sich überhaupt einen Kopf über die Sicherheit der Lebensmittel? Oder nimmt man das als selbstverständlich hin? Weil ich glaube, das beschäftigt einfach fast niemanden, außer es ist ein Rückrufblatt von dem, was du selber gerne kaufst. Und die zweite Frage, das ist jetzt eher so für Produzenten. Du hast es eigentlich schon angesprochen, mit was sind die neuen Trends, beziehungsweise was sind die neuen Produkte, die wir im Markt erwarten dürfen in den nächsten Jahren?
Ja, spannend. Werden wir vielleicht mal im LinkedIn-Post mit integrieren, dass wir das mal abfragen. Ich glaube, wenn ich das mal beantworte, für mich Thema Sicherheit, ich meine es ja schon im Supermarkt, ich glaube, das ist so eine gewisse Grundvoraussetzung. Das ist zum Beispiel auch bei, ich nenne jetzt mal ein anderes Produkt, Kleidung oder Parfüm. Man setzt einfach voraus, dass es funktioniert und wenn man dann irgendwie merkt, bei einer Kleidung oder Parfüm es juckt, dann kann man davon ausgehen, ah, vielleicht ist da irgendwas. Und ja, bei Lebensmitteln ist es aber natürlich nochmal besonders speziell, weil man es ja nicht nur am Körper trägt, sondern wirklich im Körper aufnimmt und deswegen glaube ich, dass schon ein hohes Vertrauen ist. Das wäre auch nochmal so ein Thema bei Herstellern, die so einen Rückruf haben. Weil kannst du da abschätzen, wie sich das im Vertrauen beim Konsumenten ausdrückt?
Es kommt natürlich darauf an, wenn ich einen Rückrufzettel sehe oder ihn lese. Ich glaube, es sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Manchmal steht zum Beispiel nur drauf, dass die Chargennummer falsch ist oder das MAD ist falsch drauf gedruckt. Ist nichts mit dem Produkt an sich falsch. Es ist halt die Aufschrift, die draufsteht, ist inkorrekt und deswegen muss es zurückgerufen werden und vernichtet werden. Wo ich mir aber als Verbraucher denke, okay, ist jetzt nicht schlimm. Wenn da jetzt natürlich irgendwas drin gefunden wird, irgendein Schadstoff, wo dann wirklich steht, okay, das ist jetzt ein risikogefährdetes Produkt, das musst du zurückschicken, ist es vielleicht was anderes. Also ich glaube, die Leute, die nur sich das einfach nur anschauen, sagen, ah, da ist ein Rückrufzettel, dann die denken sich schon, ich kaufe das Produkt sowieso nicht, werde ich jetzt auch definitiv nicht machen. Wenn es das Produkt ist, was du selber kaufst, liest du dir diesen Zettel vielleicht auch durch und danach ist entscheidend, es ist jetzt nur, ich sag mal, ein kleiner Fehler oder nur etwas Kleineres, wie du jetzt gesagt hast, da ist ein bisschen Plastikabrieb oder ein bisschen von Metall von der Produktion drin. Und man sagt, okay, das Produkt ist jetzt aber vielleicht nicht grundsätzlich komplett schädlich geworden. Wenn aber natürlich ein Schadstoff drin ist, ist es halt was ganz, ganz anderes. Und dann überlegt man sich vielleicht in Zukunft zweimal, ob man das Produkt noch kauft. Und hier vielleicht auch nochmal, wenn du ein Startup bist und einen Produktrückruf hast, dann ist es vielleicht auch nicht der Endverbraucher, der sagt, ich will dich nicht mehr, sondern es ist der LEH, der sagt, ey, jetzt fliegst du aus meiner Listung, weil ich habe kein Vertrauen in dich. Also da ist vielleicht nochmal jemand dazwischen, der sogar davor nochmal intervenieren kann.
Ja, spannend. Ja, die beiden Perspektiven vom Lebensmitteleinzelhandel und von den Herstellern selber müssen wir immer in zukünftigen Interviews noch mit aufgreifen. Das ist auch nochmal spannend, wie die Hersteller und der Einzelhandel das sieht. Und zum Thema Trends, schreibt uns dann natürlich auch gerne immer direkt eine Nachricht, dass wir dann solche Themen auch in zukünftige Podcast-Folgen mit integrieren können. Thema Futtermittel wäre vielleicht auch mal was ganz, ganz Spannendes. Das ist dann nochmal weiter weg von den meisten Leuten, aber ja irgendwie einfach auch die Basis von allem, was man zu sich nimmt. Genau, von daher, ich glaube, es ist ein riesiges Feld, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, danke dir für die Aufnahme.
Ich danke dir für die Einladung.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgwives.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgwives.com.